Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.
Das ist das Rabe Info vom Donnerstag, dem 6. Februar. Schön, seid ihr dabei. In der heutigen Sendung beschäftigen uns folgende Themen. US-Präsident Donald Trump flutet die Welt mit einer Welle von Anordnungen. Was gilt nun, Ruhe bewahren oder Alarm schlagen?
Ich denke, beides ist eigentlich wichtig, nämlich bei jeder Anordnung genau hinzuschauen, was sie beinhaltet, und dann herauszufiltern, ob sie ernst zu nehmen ist oder ob sie nur als Protzerei oder als Show-Einlage zu bewerten ist.
So der freie Journalist Max Böhnel. Und von der Schweiz bis nach Hatay. Dort jährt sich die Erdbebenkatastrophe zum zweiten Mal.
So eine Katastrophe erlebt man wirklich nicht sehr oft. Und Katastrophen haben keine Grenzen, denke ich.
Solidaritätsstrukturen unterstützen von hier aus die Erdbebenopfer vom 6. Februar 2023. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Noah Piu.
Rabe Info.
Soweit der Überblick über die Sendung. Zuerst aber die Nachrichtenübersicht von Ursi Grimm. Zuerst mit einer Meldung aus dem Nahen Osten. Israel kündigt seinen Rückzug aus dem UNO-Menschenrechtsrat an.
Darüber berichtet der Deutschlandfunk. Israels Außenminister Gideon Saar schrieb auf der Plattform X, das Gremium mit Sitz in Genf dämonisiere geradezu obsessiv die einzige Demokratie im Nahen Osten und verbreite Antisemitismus, anstatt sich für Menschenrechte einzusetzen. Israel sei in über 100 Resolutionen verurteilt worden, mehr als der Iran, Kuba, Nordkorea und Venezuela zusammen. Gestern hatte US-Präsident Donald Trump per Dekret eine weitere Mitgliedschaft der USA im UNO-Menschenrechtsrat ausgeschlossen. Die von Trumps Vorgänger Joe Biden initiierte Amtszeit im Rat endete zum Jahreswechsel. Und Israels Verteidigungsminister Israel Katz wies die Armee heute an, einen Plan auszuarbeiten, wie die in Anführungszeichen freiwillige Ausreise der BewohnerInnen von Gaza vonstatten gehen könnte. Das berichtet der britische Guardian. Katz sagte, dass Staaten wie Spanien, Irland und Norwegen die BewohnerInnen Gazas aufnehmen sollen, da diese und andere Staaten Israel wegen seiner Aktionen im Gazastreifen beschuldige und falsche Behauptungen aufgestellt hätten. Sie seien rechtlich verpflichtet, sie in ihr Gebiet einreisen zu lassen. Donald Trumps Absichten für ethnische Säuberungen in Gaza kommen zu einem Zeitpunkt, an dem Israel und die Hamas Gespräche über die zweite Runde eines Waffenstillstandes führen sollten, um die seit 16 Monaten andauernden Kämpfe zu beenden.
Nach Bangladesch. Gestern Abend haben in Dhaka Tausende Protestierende das Wohnhaus des ehemaligen Präsidenten und Gründers von Bangladesch angezündet.
Auslöser für diese Angriffe sei eine Rede seiner Tochter und ehemaligen Premierministerin Sheikh Hasina in den sozialen Medien gewesen, wie Al Jazeera berichtet. Hasina rief ihre AnhängerInnen dazu auf, sich gegen die Übergangsregierung zu stellen. Hasina lebt seit August im indischen Exil, nachdem Studierendenaufstände gegen ihre 15-jährige Herrschaft protestierten. Auch die Gruppe Students Against Discrimination unterstützte die Proteste vom gestrigen Mittwochabend. Das Haus sei eine Pilgerstätte des Faschismus.
Nach Europa. Eine syrische Familie verklagt die Grenzagentur Frontex wegen illegaler Rückführung.
Sollte das Gericht entscheiden, dass Frontex die Einhaltung der Grundrechte nicht überwacht hat, könnte das Urteil die Gestaltung der Arbeit der Grenzagentur stark beeinflussen. Darüber berichtet Euronews. Der Fall ist am Dienstag bei der Großen Kammer des EU-Gerichtshofs eingegangen. Es geht um eine Rückführung aus Griechenland aus dem Jahr 2016. Dabei sei der Asylantrag nicht bearbeitet worden und die kleinen Kinder seien beim Flug in die Türkei von den Eltern getrennt worden, während Frontex-Mitarbeiter vor Ort waren. Gemäß der Anwälte hält es sich um eine illegale Pushback-Aktion. Die Klage gegen Frontex reichten sie Ende 2021 ein. Der Fall spielt sich vor dem Hintergrund anhaltender, groß angelegter Pushbacks entlang der EU-Außengrenzen ab. Eine Praxis, die von den europäischen Mitgliedstaaten systematisch angewandt wird, um Asylsuchende an der Einreise nach Europa zu hindern.
In die Schweiz?
Keine alpine Solaranlage im Kanton Bern bis Ende Jahr. Der Bau von 6 Solaranlagen verzögert sich weiter. Grund dafür sind Probleme bei der Baubewilligung, wie die Tageszeitung Der Bund berichtet. Nach mehreren Einsprachen gegen den Bau der Solaranlage in Morgeten befasste sich das Verwaltungsgericht mit dem Fall. Das Verwaltungsgericht kam zum Schluss, dass es nicht zuständig sei. Die Beschwerden hätten zuerst von der kantonalen Bau- und Verkehrsdirektion bearbeitet werden müssen. Die Solaranlagen sollen im Rahmen des Solarexpresses des Bundes gebaut werden. Den sogenannten Solarexpress wurde im Jahr 2023 vom nationalen Parlament beschlossen, nachdem eine Strommangellage im Winter festgestellt wurde. Ziel des Solarexpress war, der Bau von Photovoltaik zu beschleunigen. Mit dem rechtlichen Umweg dauert das nun deutlich länger.
Das war die Nachrichtenübersicht von Rabe Info mit Redaktionsschluss um 10.45 Uhr. Verantwortlich Ursi Grimm und Martin Schwarzwälder. Und nun noch zu den Wetteraussichten. In der Nacht auf morgen Freitag sinken die Temperaturen auf 2 Grad unter dem Gefrierpunkt. Am späteren Freitagvormittag klettern die Temperaturen dann wieder über 0. Am Freitagnachmittag wird es bei bedecktem Himmel bis zu 3 Grad warm. Der Samstag startet neblig bei rund minus 3 Grad, am Samstagnachmittag ist es bedeckt und um die 4 Grad warm. Der Sonntag ist bedeckt bei Tageshöchstwerten von bis zu 6 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Die zweite Amtszeit des US-Präsidenten Donald Trump ist noch recht kurz. Lang ist hingegen die Liste an Dekreten und Anordnungen, die Trump seit Amtsantritt verkünden ließ. Der Journalist Lukas Hermsmeier findet in der heutigen WOZ klare Worte für diesen Regierungsstil. Die USA unter Trump, das sei keine demokratische Regierung, das sei ein Putsch, eine Verfassungskrise. Nie zuvor hat ein US-Präsident in kurzer Zeit so viele Verfügungen erlassen. Ein Beispiel aus Trumps Schockpolitik: 10.000 Mitarbeitende der US-amerikanischen Entwicklungsbehörde USAID werden ab Freitag beurlaubt. Trumps Berater Elon Musk gab Anfang der Woche bekannt, die Behörde ganz zu schließen. Dazu muss man wissen, in der Entwicklungszusammenarbeit ist die USA ein großer Geldgeber, gerade auch für Länder des globalen Südens. Max Bönel ist freier Journalist und lebt in New York. Sarah Heinzmann wollte von ihm wissen, inwiefern diese Beurlaubungen und Schließungen symbolisch stehen für die Politik Donald Trumps.
Symbolisch steht das, glaube ich, für das Image von Trump, das er schon vor vielen Jahren von sich gezeichnet hat, nämlich als Boss, der über allem steht in seiner Fernsehshow The Apprentice und als er Angestellte anschrie, you are fired. Und mehr als symbolisch steht die Beurlaubung dieser USAID-Mitarbeitenden heute für das rechtsextreme und undemokratische America First Programm, Auslandshilfe nämlich zu streichen und die Organisation abzuschaffen. Und das Ganze ohne, dass Trump dazu befugt wäre, denn das kann eigentlich nur der Kongress machen. Und nicht zuletzt, USAID war ja vor allem dazu da, Menschenrechte im Ausland zu fördern, Wahlen zu beobachten, die unabhängige Presse zu unterstützen und so weiter. Dass das jetzt aufgegeben wird von der rechtsextremen Trump-Regierung, stößt auf Zustimmung bei autoritären Staaten wie Russland, Ungarn oder El Salvador.
Der Entscheid, über den wir jetzt geredet haben, nämlich der Entscheid, Mitarbeitende von USAID zu beurlauben, das ist ja nur ein Entscheid von ganz, ganz vielen. Seitdem Donald Trump im Amt ist, kommt wirklich eine Welle von Dekreten und neuen Anträgen und Anordnungen über die Welt. Welche Taktik steht hinter diesem rasanten Tempo an Regierungsführung?
Die radikale und konservative Rechte hatte hier jahrelang Zeit, nämlich in den 4 Jahren unter Joe Biden, sich darauf vorzubereiten, wenn sie das Weiße Haus übernehmen würden. Und das ist ja auch erfolgt. Das Problem ist tatsächlich, dass man mit der unglaublichen Fülle an Anordnungen und Äußerungen gar nicht mehr mitkommt. Und das ist Sinn und Zweck der Sache, denke ich. Da folgt Trump dem Motto seines alten Beraters aus der ersten Amtszeit, Steve Bannon, der den Spruch kreiert hat, flood the zone with shit, also das System mit Scheiße zu überfluten, damit keiner so mehr richtig mitkommt und damit sozusagen unter der Hand America First nach innen wie nach außen durchgesetzt werden kann.
Diese Flut an Dekreten, diese Flut an Anordnungen, das ist also alles von langer Hand geplant und nicht etwa zufällig, so hast du das jetzt dargelegt. Bei diesem rasanten Tempo an Anordnungen, ist es jetzt wichtig, jede einzelne Anordnung ernst zu nehmen und sich auch zu empören? Oder ist genau diese Reaktion auch Teil der Taktik, weil man sich mit der Zeit dann ermüdet daran? Oder nochmal anders gefragt, gilt es aktuell in den USA und weltweit, Ruhe zu bewahren oder Alarm zu schlagen?
Ich denke, beides ist eigentlich wichtig, nämlich bei jeder Anordnung genau hinzuschauen, was sie beinhaltet und dann herauszufiltern, ob sie ernst zu nehmen ist oder ob sie nur als Protzerei oder als Show-Einlage zu bewerten ist. Und wobei die Bewertung und die Einordnung dieser Anordnungen, damit die Öffentlichkeit, auch die internationale Öffentlichkeit sie versteht, wäre eigentlich Aufgabe der Medien. Aber da haben wir ein weiteres Problem, nämlich zusätzlich zu dem Flooding the Zone with Shit, nämlich dass auch die herkömmlichen Medien von den Trumpisten unter Druck stehen. Und zweitens, um beim Bild zu bleiben, dass der ganze Shit sozusagen frei in den sozialen Medien herumfließt. Da gibt es nämlich kein Fact-Checking mehr, bei X sowieso nicht mehr. Und auch Facebook hat es zum Beispiel aufgegeben. Insgesamt, finde ich, muss man dazu sagen, dass das schockierende Bild, das die USA von sich da abgeben, erst 3 Wochen alt ist. Ich würde sagen, Widerstand wird sich formieren, da bin ich mir ganz sicher. Und zwar dann, wenn aus dieser Schockstarre Empörung und richtig Wut wird. Und Wut wird, die sich dann politisch organisiert.
Das war Max Bönel. Er ist freier Journalist und lebt in New York.
Rabe Info.
Genau 2 Jahre ist es her. Die Erdbebenkatastrophe in südöstlichen Gebieten der Türkei, in kurdischen Gebieten und in Teilen Syriens hat die Region nachhaltig erschüttert. Das Beben war bis nach Ägypten, Libanon, Zypern und Irak zu spüren. Über 50.000 Menschen sind ums Leben gekommen, über 100.000 verletzt. Die Region Hatay hat es besonders hart getroffen. Noch immer ist die Situation vor Ort schwierig. Infrastruktur und Wohnbauten liegen noch immer in Trümmern. Doch von Tag 1 an haben sich dort solidarische und feministische Organisationen gebildet. So auch in der Schweiz. Irem Kayükçü und Asel Werde sind Teil dieser Unterstützungsstrukturen. Im Beitrag von Simon Keller erzählen sie von der Wichtigkeit ihrer Arbeit angesichts der Untätigkeit des autoritären türkischen Regimes.
Die Spuren der Erdbebenkatastrophe vom 6. Februar 2023 sind in der Region Hatay noch immer sehunspürbar. Irem Kayıkçı organisiert sich in der Region mit dem feministischen Kollektiv Mor Dayanışma, auf Deutsch Violette Solidarität.
The situation is, we can say, unfortunately, the same like 2 years ago, even though it has been like 2 years after the
Die Situation habe sich in diesen 2 Jahren nicht verändert, so die Aktivistin. Es gebe Probleme mit der Elektrizität, den Sanitäranlagen, es mangle an Ausbildungsmöglichkeiten für Kinder und auch Sicherheit gebe es kaum. Die Regierung schreie zwar nach Normalisierung, die Menschen wüssten aber, dass Normalität in diesem Land schon lange nicht mehr vorhanden sei, schon gar nicht in den Erdbebenregionen. Mit der Zerstörung ging auch eine Änderung der städtischen Umgestaltung einher, erklärt Irem Kayıkçı. Im November 23 verabschiedete das türkische Parlament eine Verordnung. Diese sollte die Beschlagnahmung von Reservebaugebieten vereinfachen. Das Argument: So solle der Wiederaufbau beschleunigt werden.
The government is planning to make a new law named Reserve Area Law, which means they will attack on the agricultural lands. They will have the houses of the people in the area.
Menschen hätten so ihren Wohnraum und ihre Lebensgrundlage verloren. Gleichzeitig gebe die Regierung keine verlässliche Auskunft über die Sicherheitslage und Rechtsgrundlagen.
About their rights.
Kritik kommt auch von Menschenrechtsorganisationen. Die Minority Rights Group stellt fest, dass die Beschlagnahmung von Wohnraum besonders ethnische und religiöse Minderheiten in der Region gefährde. Insbesondere AlevitInnen, christliche Communities, kurdische und armenische Menschen und Romas seien Ziele von Diskriminierung und Enteignung durch Regulierungen des türkischen Staates. Auch für Frauen und Kinder sei die Situation noch immer besonders schwierig.
Especially the women and the children are in danger.
Die Gesundheit von Frauen und Kindern werde ignoriert. Und Organisationen wie Mor Dayanışma haben Mühe, ihre Arbeit in den Erdbebenregionen fortzusetzen. Die feministische Organisation engagiert sich bereits seit 2014. Sie wurde in Antakya im Zuge der Gezi-Proteste gegründet. Auf die türkische Regierung sei von Anfang an der Erdbebenkatastrophe kein Verlass gewesen, so Irem Kayıkçı. Deshalb haben sich die AktivistInnen kurz nach dem 6. Februar zusammengefunden, um die Menschen in der Region zu unterstützen.
Some of us knows the local language, maybe for Antakya and some.
Die AktivistInnen waren bereits gut vernetzt in den Nachbarsregionen wie Adıyaman oder Samanda. Auch weil viele die lokalen Sprachen wie Kurdisch und Arabisch kannten. Sie sind in die Zentren des Erdbebens gefahren und halfen den Menschen vor Ort.
We started to organize.
Etwa am zweiten oder dritten Tag nach dem Beben installierten die AktivistInnen Zelte für Frauen und Kinder.
That we named, that we called as woman tents, maybe purple tents, because all
die violetten Zelte. Die Farbe violett wurde schnell zum Merkmal der feministischen Organisation, sodass die Menschen sie bald unter dem Namen die violetten Frauen
kannten.
Die Unterstützungsangebote seien noch immer vorhanden. Neben den Zelten für Frauen und Kinder haben Mor Dayanışma vermehrt auch weitere Aktionen veranstaltet.
And now we are going on with the workshops.
Workshops, Theater oder politische Treffen. Diese sollen den Frauen auch den politischen und solidarischen Austausch geben.
For women altogether.
Auch aus der Schweiz gibt es Unterstützung. Zusammen mit geflüchteten Menschen hat sich hier ein Solidaritätskreis für die Erdbebenopfer gegründet. Asselwerte ist Teil der Soli-Struktur. Am Tag des Bebens haben er und weitere AktivistInnen zusammengefunden.
Und nächsten Tag haben wir mit einem Soli-Kampagne angefangen, Spenden zusammen und auch direkt angefangen, so Soli-Abende zu organisieren. Und mit dem Geld, was uns gespendet wurde, haben wir die Organisationen unterstützt, die vor Ort für Menschen arbeiten, was die Regierung nicht macht und niemals machen wird.
Er selbst hat bekannte FreundInnen und Familie in die Region. Asselwerde findet, die Erdbebenkatastrophe gehe alle etwas an, denn
so eine Katastrophe erlebt man wirklich nicht sehr oft und Katastrophen haben keine Grenzen, denke ich. Und Menschen müssen auch sehen, dass Menschen, die betroffen, einfach von im eigenen Staat nicht unterstützt werden und dass es nicht ihre Schuld ist, auch dass es einfach ein starkes System ist, in dem Menschen leben müssen. Ich denke auch, solche Schmerzen müssen auch alle Menschen ein bisschen fühlen, was Menschen da leben, weil solche Katastrophen können auch alle erleben.
Wir haben Asselwerde vom Soli-Kreis Schweiz und Irem Kayıkçı von Mor Dayanışma, zu Deutsch Violette Solidarität, gehört. Mehr Infos zu den Kollektiven auf rabe.ch/info.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Damit sind wir am Ende des Rabe-Info vom Donnerstag, 6. Februar. Podcasts aller Infosendungen gibt es auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt's morgen wieder, wie immer, um 11. Dann besuchen wir die Corbusier-Ausstellung im Zentrum Paul Klee. Anregungen, Kritik und Feedback nehmen wir gerne entgegen auf inforedaktion@rabe.ch. Beigetragen zum heutigen Info haben Simon Keller, Sarah Heinzmann, Osi Grimm und Martin Schwarzwälder. Auf eurem Mikrofon ist der Noah Biuxi. Macht's gut, hey schön und bis zum nächsten Mal.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.